Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite auch. Und ich freue mich, dass ich heute nach 8 Wochen, ich habe gerade mal geschaut, wieder mal hier oben stehen darf und ein Wort von Gott weitergeben darf. Ich würde am Anfang ein Wort lesen. Aus Lukas 11, von Vers 9 bis Vers 13. Darum sage ich euch, bittet, es wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinen Kindern eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bitten würde? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Ich möchte noch mal beten. Vater im Himmel, ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du unser Gott bist, dass du Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, uns zu erlösen. Und der, der diese Erlösung wirklich getan hat, der sein Leben geopfert hat am Kreuz auf Golgatha, der hatte eine ganz besondere Beziehung zu dir, Vater. Und er teilt uns mit, wir sollen doch bitten um den Heiligen Geist, der uns gegeben wird, wenn wir darum bitten. Und ich bitte dich heute Morgen, öffne uns dein Wort. Rede du durch deinen Geist, darum bitte ich. Amen. So, ich habe heute ein Thema. Da oben haben wir es. Ich möchte etwas zu dem Geist Gottes sagen, was es bedeutet, heute, jetzt mit ihm unterwegs zu sein. Beistand und Leitung heute. Er ist der Brautführer der Gemeinde, Begleiter durch das Jetzt, heute. Und dann steht da noch Maranatha. Es gibt in der Bibel einen Vers, wo das Wort wirklich gebraucht wird. Maranatha, der Herr kommt, oder komm, Herr Jesus. Diese beiden Dinge gehören irgendwie zusammen. Und ich hatte eigentlich etwas ganz anderes vorbereitet als Predigt heute. Und der Geist Gottes oder Jesus hat mir in dieser Woche klargemacht, ich soll das bringen. Und deswegen tue ich das heute. Ja, das ist das Thema, worüber ich sprechen will. Und ihr werdet feststellen, dass es unbedingt erforderlich ist. Die Gemeinde ist tot ohne den Heiligen Geist. Das ist eine Tatsache, die vielen gar nicht so bewusst ist. Und du lebst als Kind Gottes, nur weil du vom Geist Gottes in dir geboren worden bist, als Kind Gottes. Und diese Zusammenhänge versuche ich etwas zu verdeutlichen. Ich hatte das letzte Mal über mehrere Punkte gesprochen. War eigentlich die Liebeserklärung Gottes an seinen Sohn als Opfer zu geben. Und ich möchte an dieser Stelle ein bisschen anknüpfen und nochmal verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet. Wir werden dann etwas über die neutestamentliche Brautführung, also der Beistand, den Jesus geschickt hat, drüber sprechen, was es bedeutet für die Gemeinde. Ja, ich lese das einfach nochmal vor, weil das müsste eigentlich in jedem Gottesdienst einmal vorgelesen werden. Ja, weil das ist die Botschaft Gottes an die Menschen. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der auf ihn vertraut, also glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu erretten. Das ist die absolute Botschaft für jeden. Es geht noch weiter. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, das muss man sich erstmal richtig auf der Zunge vergehen lassen. Er glaubt nicht an den Sohn Gottes. Das ist das Thema. Es ist so eine gewaltige Aussage, die ist so ungeheuerlich weitreichend. Wenn wir Atheist sind, haben wir damit wahrscheinlich kein Thema. Wir lächeln darüber. Aber ich bin sicher, dass Gott wird, jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Gott ist Realität. Und er sandte seinen Sohn. Es gab keinen anderen Weg. Das war so das Thema vom letzten Mal. Der Vater opferte sein Liebstes, Jesus, den Sohn Gottes. Und genau das ist der wesentliche Unterschied zwischen dem Islam und den Christen, die wissen, es war der Sohn Gottes. Es war nicht weniger als der Sohn Gottes. Und das ist ja das, was sie nicht glauben, der Islam. Entschuldigung, glaubt das nicht. Sie glauben an Jesus als einen großen Propheten, aber sie glauben nicht an den Sohn Gottes. Und es gab keine andere Chance, eine Erlösung zu bekommen für die Menschheit, als nur, dass der Sohn Gottes sich opferte am Kreuz auf Golgatha. Es gab keine andere Möglichkeit. Wir sollten das realisieren, dass es so ist. Und es ist so gewaltig, dass Gott, der das Universum in seiner Hand hält, das nötig sah, das zu tun, dass wir da wirklich auf die Knie gehen müssten und Gott dafür danken, dass er diesen Weg gegangen ist, weil es gab keinen anderen Weg. Wir glauben an Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich denke, niemand hier, der gläubig ist, wird das in Frage stellen. Wir glauben das, sind wir ganz sicher. Jesus fährt gen Himmel und lässt uns allein. Man muss sich das vorstellen. Er war auf dieser Erde, hat Wunder getan, Tausende von Menschen mit ihm unterwegs. Er hat seine Jünger vorbereitet und dann sagt er, tschüss. Einfach unvorstellbar. Das muss man realisieren, was das eigentlich bedeutet. Und es ist unmöglich, dass er uns alleine lassen konnte. Wir sind alleine aufgeschmissen. Die ganze Gemeinde ist aufgeschmissen. Alle Christen dieser Welt haben keine Chance, wenn das wahr wäre. Das ist nicht wahr, denn er hat sehr klar gesagt, was es bedeutet, dass er den Geist des Vaters auf diese Erde senden wird, wenn er gen Himmel fährt. Und deswegen sagt er, ich muss gen Himmel fahren, sonst kommt das, geht das gar nicht. Stell dir vor, Jesus würde heute tatsächlich auf der Erde wandeln. Wir müssten dann so wie die Moslems nach Mekka pilgern, um ihn einmal im Leben zu sehen. Völlig unmöglich. Jesus ist hier. Ja? Jesus ist heute Morgen hier. Er redet ganz persönlich mit dir. Und weil das so ist, ist es unmöglich, dass er in seinem Leib bleiben konnte. Er musste in den Himmel fahren und den Stellvertreter Gottes, nämlich den Geist Gottes, senden auf diese Erde, damit wir nicht alleine sind. Das ist das Thema. Diese Realisierung, dass der Geist Gottes absolut notwendig ist, das ist mein Thema heute Morgen. Ihr habt keine Wahl ohne den Geist Gottes. Und, Entschuldigung, ja, die Ankündigung des Heiligen Geistes ist ja Realität, wir wissen das. Und in Johannes 15, Vers 26, wenn der Helfer kommen wird, wird er, der Heilige Geist, wird mein Zeuge sein. Lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen. Der Geist zeugt von Jesus, vom Vater und von Jesus. Deswegen wurde er geschickt. Ja? Den Geist der Wahrheit, da kann nichts bestehen, was Sünde ist. Der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Deswegen musste er hingehen, um der Gerechtigkeit willen. Wir sehen das gleich weiter. Wenn wir die Notwendigkeit des Heiligen Geistes nochmal uns vor Augen führen. Johannes 3, Vers 5, da wird uns nochmal verdeutlicht, wir, du, wenn du ein Christ bist, bist durch den Heiligen Geist neu geboren. Ja, Nikodemus, dem hat er ja versucht zu erklären, du siehst das zwar nicht, und das ist das Problem, was viele Leute heute haben, man sieht den Heiligen Geist nicht. Es ist so wie der Wind, der durch die Blätter fegt in einem Baum und man hört da was, man spürt, dass da was ist, aber man sieht ihn nicht. Also jeder von uns glaubt, der Christ ist, dass er durch den Geist Gottes geboren ist. Ich denke, das ist kein Problem. Ja, glauben wir alle. Jeder Baptist wird das Ja sagen dazu. Okay? Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht sind. Jetzt musst du dir vorstellen, der Geist Gottes zeigt der Welt, dass sie im Unrecht sind. Ja? Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde. Und deswegen können wir machen, was wir wollen. Wir brauchen dringend den Heiligen Geist, damit jemand überhaupt kennt, dass er erkennt, dass er ein Sünder ist. Ja? Für die Gerechtigkeit und für das Gericht. So. Und er sagt dann weiter, nicht ganz wörtlich, ich habe diese drei Punkte mal da zusammengefasst. Die Sünde ist, dass sie nicht an Jesus glauben, dass er gekommen ist als Sohn Gottes, am Kreuz gestorben ist, seine Jünger vorbereitet wirklich und dann gen Himmel gefahren ist und wiederkommt. Und er kommt wieder, es steht da ganz klar in Matthäus 24, könnt ihr mal nachlesen, er kommt wieder, wenn du es gar nicht daran denkst und glaubst, wie ein Dieb in der Nacht. Keiner weiß es. Die Leute, die glauben, sie wissen es, liegen falsch. Selbst Jesus weiß es nicht, sagt er persönlich. Und deswegen ist es zwischen dieser Zeit, dass Jesus ans Kreuz ging und für unsere Sünden starb, gen Himmel fuhr und bis er wiederkommt. Das ist die Zeit, wo wir jemand haben, der täglich mit uns unterwegs ist, und zwar weltweit. Deswegen war das gar nicht möglich, dass Jesus auf dieser Erde bleiben konnte. Es wäre undenkbar gewesen, dass er gleichzeitig heute Morgen in der Gnadenkirche war und heute Nachmittag oder was auch immer zur gleichen Zeit irgendwo in einer anderen Gemeinde. Er hat deswegen seinen Geist gesandt. Das ist der eigentliche Grund. Also, der Geist Gottes überführt die Menschen, dass sie Sünder sind. Das Wort Gottes wird lebendig. Also es geht immer um das Wort Gottes. Die Basis ist das Wort Gottes. Es gibt keine Ausnahme. Die Basis ist das Wort Gottes. Ich möchte es sehr deutlich betonen. Es gibt nichts anderes. Und die glauben wir alle, wenn wir Christen sind, genau daran. Aber die Führung, die Leitung in deinem täglichen Leben, ne, darum geht es doch. So, die Gerechtigkeit, dass Jesus zum Vater geht. Ich habe versucht, das etwas zu sagen. Er musste zum Vater gehen. Er hatte sein Leben hier auf der Erde gelassen. Er ist für uns gestorben. Er hat sein Werk hier erfüllt. Und ohne Sünde. Er kam vom Vater in diese Welt. Und da er ohne Sünde blieb und sein Opfer vollbracht hat, auferstanden zum Leben, ist es nur gerecht, dass er wieder dahin geht, wo er herkam. Um dann auch genau uns nicht alleine zu lassen. Ich komme dann nochmal drauf zurück. Dann das Nächste, was der Geist Gottes tut. Er wird zeigen, dass der Herrscher der Welt verurteilt ist. Wir wissen alle, Jesus starb und der Sieg über Sünde und Tod ist perfekt. Glauben wir. Ist auch okay. Absolut, müssen wir tun. Aber der Geist Gottes will es uns auf der Zunge mal zergehen lassen, sage ich jetzt mal. Er will es dir ganz persönlich sagen. Du hast die Macht durch den Geist Gottes, das, was Jesus erworben hat, umzusetzen. Er wird zeigen, der Geist Gottes zeigt dir, wie du wirklich diese Macht nutzt, um den Herrscher dieser Welt auch von dir zu weisen. Und wir wissen ja, in der Bibel steht ganz klar, widerstehe dem Teufel, so flieht er von euch. Das wäre nicht möglich, ja, ohne das Opfer Jesu und sein Geist in uns. Wäre das nicht möglich. Also, das eine ist, er überführt die Menschen, dass sie Sünder sind. Das zweite ist, es ist gerecht, dass Jesus wieder gen Himmel fuhr, um auch uns den Heiligen Geist senden zu können. Und das dritte ist, er wird uns zeigen, uns helfen, in unserem täglichen Leben diesen Geist Gottes in uns, der Friede, wir kennen alle diese Früchte des Geistes, ja, die da sind, Friede, Freude, Geduld, Liebe, Langmütigkeit und all diese Dinge. Er hilft uns in unserem Leben und der Gemeinde. Es ist unmöglich, eine lebendige Gemeinde zu haben ohne den Geist Gottes. Und eine lebendige Gemeinde wollen wir. Ich will es. Ich hoffe, du auch. Wir wollen nicht schlafen. Denn Jesus kommt wieder und ich habe diese Botschaft ganz bewusst, ich habe das letzte Mal eigentlich mehr darüber geredet. Gott hat mir nochmal gesagt, ich soll euch sagen, der Geist, Jesus kommt bald wieder. Steht nirgendwo geschrieben, wann er kommt. Aber wir sollen zu jeder Sekunde bereit sein. Er kommt wieder, ganz sicher. Okay. Was bedeutet das eigentlich alles für uns? Der Sieg Jesu über die Sünde und Tod ist der Sieg der Braut und der Gemeinde über Tod, Sünde und die Mächte der Finsternis. Das ist das, was es bedeutet. Der Sieg Jesu ist unser Sieg. Der Sieg Jesu ist der Sieg der Gemeinde über Welt, Sünde und was auch und die Mächte der Finsternis. Und es ist einfach nötig, dass wir das so täglich nutzen, diese Aussage. Täglich in unserem Leben wirklich spüren, dass das wahr ist. Und das wirklich haben, also anwenden, darum geht es mir. Anwenden, dass das dieser Sieg wahr ist. Ja, das geht in all unseren Problemen in unserem Leben, die sind da, das ist nicht das Thema. Aber die Liebe, die Freude, das, was der Geist Gottes wirklich in dir tut, die Hoffnung zu glauben, ich bin irgendwann im Himmel. Ich werde bei Jesus sein. Das ist etwas ganz Wundervolles. Und die ersten Christen, ja, da waren ja, das ist fast 2000 Jahre her, trotzdem, Maranatha, der Herr kommt bald. Das war ein Wort, das sie sich immer wieder zugerufen haben. Sie glaubten daran, dass Jesus wiederkommt. Und wir glauben auch. Ich werde später noch etwas mehr dazu sagen. Ja, der Umgang mit dem Heiligen Geist ist eigentlich so ein Thema. Viele Leute sind skeptisch, wenn irgendetwas passiert, was der Geist Gottes tut. Ist es wirklich vom Geist Gottes oder nicht? Der Geist Gottes ist kein Geist der Unordnung. Das ist erstmal sehr deutlich zu klar. Aber er ist absolut erforderlich. Ich denke, wir haben das irgendwo schon ein bisschen jetzt gesehen und ich werde da noch versuchen, weiter darauf einzugehen. Und wenn ich diese Frage stelle, ist Jesus hier? Jeder Gläubige von uns würde sagen, ja. Ja, wie ist er denn hier? Warum ist er hier? Ist er nicht durch seinen Geist hier? Ist das nicht so? Ja, durch seinen Geist ist er hier. Und deswegen ist diese Tatsache, dass der Geist Gottes absolut erforderlich ist, etwas ganz, ganz Wesentliches, was wir realisieren müssen. Es geht mir nicht darum, irgendwas zu tun, was menschlich toll aussieht oder was auch immer, das ist alles sinnlos, sondern es geht um die das leise Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben, der letzten Endes uns wirklich dahin bringt, dass wir zur Entscheidung kommen für Jesus und dass er Gott uns gebrauchen kann, Gottes Worte Menschen zu sagen, die dann von der Sünde überführt werden. Jesus in uns ist der Geist Gottes in uns. Ich habe versucht, nochmal zu verdeutlichen, es geht um keinen Fall darum, etwas zu tun, was nicht in der Bibel steht, wenn wir über den Geist Gottes reden, sondern das Wort ist die Basis. Und es steht alles hier drin, was ich heute sage. Ich versuche, nichts Eigenes da hinzuzufügen. Es wäre katastrophal und ihr dürft mich immer korrigieren an der Stelle. Es geht um die Lehre, die wir haben. Michael hat wirklich sehr viel, sehr positive Lehre. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass wir eigentlich fast alles wissen. Sehr positiv. Aber was tun wir wirklich dafür, damit die Dinge umgesetzt werden in unserem Leben und in der Gemeinde? Darum geht es. Die Umsetzung, dass das Leben Gottes in uns ist und wirklich zur Auswirkung kommt und in der Gemeinde. Das ist doch der Punkt, worum es eigentlich geht. Und ich bitte wirklich, dass ihr anfangt, dafür zu beten, dass der Geist Gottes uns so lebendig macht, dass er macht das ja alles, nicht wir. Er ist das, der die Sünde, die Menschen überführt von Sünde und so weiter. Er macht das, nicht wir. Das ist sehr wichtig. Und menschliche Lösungen und menschliches Tun, wir sind immer in großer Gefahr, in einer Gemeinde sehr viel menschliche Dinge zu tun. Die werden auf der Dauer keinen Erfolg haben. Verspreche es euch. Sie werden keinen Erfolg haben. Der Erfolg ist alleine Jesu Christo in uns und durch seinen Geist das zum Leben zu bringen und der Bibel nach uns auszurichten. Der Erfolg gehört Jesus. Amen. Niemand anders. Und darum geht es. Und wir sollten diese Erfahrung voranbringen, dass wir wirklich aktiv werden, uns nach dem auszustrecken. Wir singen mehr von dir. All diese Lieder und ähnliche Dinge. Mehr von Jesus bedeutet wirklich, ja, dass wir den Geist Gottes zulassen, etwas zu tun. Es ist so, denn Jesus ist durch seinen Geist hier. Das ist so. Das kann man nicht anders sehen. Es ist so. Die irdischen Dinge auf dieser Welt, oder wenn man vielleicht darüber nachdenkt nochmal, so als Beispiel aus der Bibel, Petrus, ja, der war wirklich begeistert von Jesus, als Jesus bei ihm war. Er war so von Jesus überzeugt, dass er, als Jesus gefangen wurde, er sein Schwert zog und dem einen Kriegsknecht das Ohr abhaute. Jesus musste das wieder dran heilen. Er war wirklich davon überzeugt, das Richtige zu tun. Und als Jesus ihm sagte, du wirst mich verleugnen, hat er ihn fast ausgelacht. Nie werde ich das tun. Nie. Und es passierte. Warum war das so? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Warum? Und als Pfingsten kam, da waren sie alle einmütig beisammen, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und danach wandelte sich all ihr Tun, ihr Leben. Die Gemeinde, wir haben heute Morgen einiges schon gehört über die Gemeinde, was da passierte, es wurden täglich hinzugetan und. Es machte der Heilige Geist, der hat sie völlig verändert. Der Heilige Geist will uns wirklich verändern, weiterbringen. Wir wollen Erfolg haben. Wir wollen wachsen. Wir reden darüber. Aber Gott soll wachsen. Durch den Heiligen Geist in unserer Mitte. Es gibt keine andere Möglichkeit. Alles andere menschliche, gemachte Wachstum wird wieder vergehen. Nur wenn wir auf dem Weg mit Jesus unterwegs sind und geführt durch den Heiligen Geist als Gemeinde, werden wir Erfolg haben. Ja, In Judas 19, Judas gibt es ja nur ein Kapitel, Vers 19, dort gibt es einige Dinge, wo der Schreiber des Judasbriefs, war ja Judas, denke ich, der diesen Brief geschrieben hat, das war nicht der Judas, der Jesus verraten hat, sondern ein Jünger Jesu, der versucht zu verdeutlichen, dass es Menschen gibt in Gemeinden, die sehr auf die Welt ausgerichtet sind, aber den Geist Gottes nicht haben. Aber sie reden viel davon, aber sie haben den Geist Gottes nicht. Und das Thema dort ist wirklich, er sprach nicht von dieser Gemeinde. Er sagt dann, ich freue mich, dass das bei euch nicht so ist. Ihr habt den Geist Gottes. Und deswegen konnte er ihnen dann sagen, dass wir in einem, zwei Verse weiter hinten beten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist nötig, dass das so ist. Ich kann mich erinnern, wir waren in diesem Jahr auf Berliner Begegnung. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist so eine Begegnung von Politikern, die eigentlich so ein Gebetsfrühstück wird ja organisiert unter Politikern im Landtag in Stuttgart, in Berlin, im Bundestag und verschiedenen anderen. Dort waren 300 Gäste eingeladen. Und wir waren im Bundestag im CDU-Plenarsaal. Ich saß so in der vierten Reihe irgendwo mit Helga und vorne saßen die Redner von Kauder über verschiedene andere, alles hoch, ganz hochrangige Politiker und auch viele Menschen. Es waren 38 Abgeordnete des Bundestages dabei und es gab irgendwo 150 Leute aus dem gesamten Ausland, viele Botschafter und Präsidenten und alles Mögliche. Also Menschen, die wollten Gott bezeugen. Darum ging es. Und dann ist einer sehr bekannter Politiker, der sehr viel im Ausland rumreist, ich möchte jetzt keine Namen ganz bewusst nicht nennen, kann man sich vorstellen, wer das sein könnte, hat eine Rede gehalten und versucht zu sagen, er glaubt an Gott. Sehr deutlich, er war ganz froh darüber, dass er zur evangelischen Kirche gehörte. Aber die Bibel sagt uns sehr deutlich, man darf das kaum aussprechen öffentlich, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht im Sinne der Bibel sind. Dieser Mensch lebt in einer solchen Beziehung, aber wollte sagen, er glaubt an Gott. Es ist für uns, die wir wirklich das, was in der Bibel steht, ernst nehmen, einfach unvorstellbar, sehe ich immer so. Muss ich einfach so sagen. Und ich habe das viel mal beobachtet, solche Dinge. Das ist ein anderes Thema. Aber die reden darüber, aber den Geist Gottes haben sie nicht. Es ist so unmöglich, dass der Geist Gottes, wenn er da wäre, würde er sie von Sünde überführen. Er würde ihnen klar machen, dass das nicht sein kann, in der Welt in Saus und Braus zu leben oder dies und jenes zu tun und was auch immer. Der Geist Gottes würde ihn in die Wahrheit hineinführen. Darum geht es. Es geht um diese Tatsache, dass das wahr ist. Und deswegen ist es so nötig, dass wir um den Geist Gottes bitten, dass er kommt in dein Leben, in mein Leben. Es ist einfach diese Dinge, die wir da sehen. Ja, es gibt in der Apostelgeschichte, nachdem dieser Geist dann ausgegossen war, sehen wir ja ganz viele Beispiele davon. Paulus war in Damaskus blind. Der Hananias wurde durch den Geist Gottes, geh dahin, der Paulus hat sich jetzt bekehrt oder bekehrt sich. Kann er sich gar nicht vorstellen, der alle Christen verfolgt hat. Ja, wurde dann gemacht. Als Barnabas und Paulus berufen wurde, um letzten Endes den Missionsbefehl oder die umzusetzen. Da steht das sehr deutlich da. Ja? Der Geist Gottes redete in der Gemeinde, dass sie da gehen sollten. Es gab ein klares Reden. Es war verständlich. Man musste es erkennen. Der Petrus, wenn wir da an den Cornelius denken, ja, oder vielleicht kann man auch dazu sagen, dadurch, dass Paulus und Barnabas unterwegs waren, deswegen kam auch das Evangelium irgendwann nach Europa. Das ist auch wichtig. Petrus, der Geist Gottes redete in einem, ja, in einer Vision zu Petrus, dass der Cornelius kommen würde. Der Cornelius, dem wurde auch durch den Geist Gottes was erzählt. Ja? Schick mal 3 Leute dahin nach Joppe und such den Petrus, dort gibt es einen, der wird euch dann was erzählen. Der kam dann und der Heilige Geist fiel auf ihnen und ja, all diese Dinge. Oder der Philippus mit seinem Finanzminister, ja, der Geist Gottes sagt zu ihm, gehe auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt, dort wirst du etwas finden. Und dann, als er da hinkommt, dann sieht er diesen Wagen da gehen und er sagt, der Geist Gottes sagt zu ihm, halte dich an diesen Wagen. Ja, es war niemand da, der ihm das sonst sagen konnte. Es geht darum, dass wir das verstehen, dass der Geist Gottes viel aktiver sein sollte in unserer Mitte, in meinem Leben, in deinem Leben. Nicht in Unordnung, ich will das nochmal betonen. Wir wollen das wirklich, wir haben die Aufgabe, das zu prüfen, wenn irgendetwas wäre. Es geht wirklich darum, zu erkennen, die Gemeinde ist tot ohne den Geist Gottes. Und alle Gemeinden, die nicht, die eigentlich tot sind, die werden immer weniger und nicht mehr da irgendwann. Es ist sehr wichtig, darüber nachzudenken. Wir wollen leben, wir wollen wachsen. Und Frucht des Geistes, ich habe darüber vorhin schon einige Male gesprochen, was passiert. Ich rede gar nicht über Geistesgaben, das hat Michael hier schon genug gemacht oder einige Male gemacht. Es ist ein Thema, das dann irgendwo von alleine irgendwo ein bisschen kommt. Ja? Aber worum es geht, ist, du persönlich sollst vom Geist Gottes getrieben werden, denn dann bist du ein Gotteskind, sagt die Bibel. Sonst weiß man nicht. Die der Geist Gottes treibt, sind Gottes Kinder, so steht es. Ja, die Verbindung Heiliger Geist und Gemeinde und Braut. Die Braut Jesu ist ja die Gemeinde. Ja? Der Heilige Geist wurde für die Gemeinde gesandt. Ich meine, ist euch das bewusst, dass es wirklich so ist? Der Geist Gottes wurde nicht deswegen gesandt, weil es mir besonders gut gehen soll oder sonst was. Tut es vielleicht auch. Aber der Geist Gottes ist der Brautführer der Gemeinde. Es ist so wichtig zu erkennen, dass es so ist. Okay. Der Geist Gottes begleitet die Gemeinde, bis Jesus wiederkommt. Und wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann sagt Paulus in den Einsetzungsworten, das tut, bis ich wiederkomme. Ja, tut es, bis ich wiederkomme. Und diese Bekleidung findet statt durch den Heiligen Geist. Man muss das eindeutig sagen, auch wenn du sehr skeptisch gegenüber dem Heiligen Geist bist. Du hast keine Wahl, ich sag's dir. Es ist so. Sonst wirst du immer mittelmäßig irgendwo dahin gehen. Nichts Besonderes. Die beiden, die Gemeinde und der Geist, haben ein Ziel, Jesus. Jesus ist der Bräutigam. Darauf bereiten wir uns vor als Gemeinde. Wir wollen gemeinsam mit dem Geist Gottes das Ziel erreichen, wenn Jesus wiederkommt. Es ist keine andere Wahl, als diesen Weg zu gehen. Der Geist Gottes will keine Unordnung. Der Durcheinanderbringer ist der Teufel, sollten wir wissen. Und das haben sie Jesus ja auch vorgeworfen. Der treibt die Geister aus durch den Obersten, der Teufel. Und Jesus sagt ganz klar, wie ist das möglich? Kann ja nicht sein, wenn das Reich untereinander uneinheitlich oder sich entzweit, dann wird es untergehen. Und genau so ist es. Ja, in Offenbarung 21, der Geist und die Braut sprechen kommen. Also sie sind eine Einheit. Jesus ist hier durch seinen Geist. Wir sind eine Einheit mit ihm. Und er geht mit uns diesen Weg. Der Brautführer will die Braut Jesus zuführen. Das ist seine Aufgabe. Deswegen hat Jesus den Geist gesandt. Wir kommen noch auf 2 Punkte, die dazugehören, dass Jesus wiederkommt. Und ich habe einfach mal im Internet geschaut, Maranatha, was steht da? Und das war das, was die ersten Christen sich zugerufen haben. Maranatha, der Herr kommt bald. Ein aramäisches Wort, Maranatha, die Erwartung, die Wiederkehr von Jesus Christus nach seiner Himmelfahrt. Von ab dort haben sie dieses Wort gebraucht, nach der Himmelfahrt. Und ich denke, vielleicht können wir das noch zu Ende sehen, in 1. Korinther 16, 22, dort wird das ziemlich klar gezeigt, unser Herr, komm. Das ist eigentlich das Wort, was auch in dieser Übersetzung, die ich hier habe, steht. Unser Herr, komm. Komm. Und ich habe wirklich dieses Verlangen in mir. Komm, Herr Jesus. Stell dir vor, es würde jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, in 30 Tagen Jesus wiederkommen. Und du wüsstest es heute. Was würdest du tun? Tue das, weil er könnte heute Nacht kommen, sage ich dir. Er kommt wirklich. Und der Geist Gottes versuchte deutlich zu machen, er ist auf dieser Erde, um die Gemeinde zu diesem Tag vorzubereiten, bis Jesus wiederkommt. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Er ist der Brautführer, der uns führt. Und lehnt ihn nicht ab. Paulus versucht das immer wieder zu sagen, dämpft den Geist nicht. Oder er sagt, ich rede mehr in Zungen als ihr alle, bloß nicht in der Gemeinde. Ich mache das für mich persönlich, tue ich auch. Das Thema ist wirklich, dass wir mit Jesus eine Beziehung aufbauen. Ich rede mit ihm, aber wie kann ich das tun, wenn er nicht da ist? Er ist da durch seinen Geist. Deswegen lade ihn ein. Lade den Geist Gottes ein, immer wieder. Und in der Offenbarung 22, 20, wo es heißt, Amen, komm Herr Jesus, das geht in die gleiche Richtung. Denn die ganze Offenbarung ist ja sehr für die Zukunft klar, aber doch darauf ausgerichtet, das Ziel, dass Jesus wiederkommt, klar zu verdeutlichen. Jesus kommt wieder. Und wir in Matthäus 24, wenn ihr das mal lesen wollt, ziemlich am Ende dort im Kapitel, wo Jesus über die Zukunft spricht, da versucht er das nochmal sehr deutlich zu sagen. Ja, ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ihr werdet überhaupt nicht glauben, dass es jetzt sein könnte. Dann, wenn ihr es gar nicht glaubt, dann komme ich. Das sollten wir uns merken. Und ich denke, viele von uns glauben, heute wird er nicht kommen. Weißt du das? Ich nicht. Es ist eine Aufforderung. Ja? Das ist, ich glaube, mit der Grund, warum die ersten Christen immer diese Aussagen machten, Jesus kommt. Dass wir uns als Priorität, das ist eigentlich die höchste Priorität, die es überhaupt geben kann in unserem Leben. Jesus kommt wieder. Wir reden sehr wenig darüber. Jesus kommt wirklich wieder. Denn sonst wäre die ganze Heilsgeschichte nicht das, was sie ist. Nämlich ein Erlösungswerk mit einer Gnadenzeit, bis er wiederkommt. Das ist das Thema. Ja, es gibt viele Bibelstellen und ich muss das alles gar nicht lesen, habe ich auch nicht vorgesehen, die das Wiederkommen Jesu voraussagen. Und Jesu selber erzählt das einige Male. Und in der Apostelgeschichte haben wir das vielleicht noch am deutlichsten, Kapitel 1, Vers 8, wo er gen Himmel fährt und dann stehen diese zwei Engel dort oder zwei Männer in weißen Kleidern, die sagen ihm, was steht ihr hier? Ja? Dieser Jesus wird wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Und es gibt viele, viele Bibelstellen. Ich habe deswegen extra das gar nicht getan und ich habe vorhin schon erwähnt, das Abendmahl werden wir einnehmen, so lange, bis Jesus wiederkommt. Steht dort auch sehr deutlich. Der Offenbarung werden viele dieser Dinge verdeutlicht. Ja, ich denke, dass wir uns ganz klar darüber einig sein sollten. Bis dahin hat Jesus uns, der Gemeinde, bis er wiederkommt, diesen Auftrag gegeben, mache zu Jüngern, geht hin in alle Welt und so weiter. Das ist klar. Die Tag und Stunde weiß niemand, habe ich schon erwähnt. Ich habe das letzte Mal hier so eine ähnliche Folie da gehabt und möchte noch drei Worte dazu sagen. Ich habe über die Ausbreitung des Christentums gesprochen und ich möchte noch zwei Worte zur Globalisierung jetzt sagen. Globalisierung ist nötig, obwohl viele Menschen dagegen sind. Wir haben keine Chance, uns dem zu widersetzen, weil es einfach passiert. Die Globalisierung ist Voraussetzung für zwei Dinge. Das eine ist, dass der Antichrist eine Plattform bekommt. Ich habe das letzte Mal Ähnliches gesagt, aber ich will es einfach nochmal sagen, weil ich den Auftrag habe, euch nochmal deutlich zu sagen, Jesus kommt bald wieder. Ich weiß nicht wann. Keiner weiß es, Jesus auch nicht, nur der Vater. Aber es gibt einige Anzeichen dafür, dass wir uns der Sache immer nähern. Und das hat Jesus ja auch gesagt. Die Globalisierung ist die Voraussetzung, dass der Antichrist eine Plattform bekommt, wo er weltweit jeden adressieren kann und sagen kann, hör mal, du hast das und das und kontrollieren kann. Also das ist eine Sache. Aber die Globalisierung ist aber auch nötig gewesen, um die Ausbreitung des Christentums bis ans Ende der Welt voranzutreiben, weil das ist eine gewisse Voraussetzung, dass Jesus wiederkommt. Und es steht ganz besonders, das, was da mit dem Volk Israel, was ich da versucht habe, das letzte Mal zu sagen, in der Zwischenzeit ist es ja weitergegangen. Ja, das Volk Israel ist noch mehr, wird es in eine Klammer genommen und ist ein Zeichen dafür, dass die Wiederkunft näher kommt. Dass man in Ägypten jetzt die israelische Botschaft gestürmt hatte, das war das letzte Mal noch nicht. Dass Gott sei Dank niemand umgekommen ist, sie sind alle geflohen. Etwas Ähnliches wollte man gerade in Jordanien machen. Da hat man früh genug gemerkt, was da passiert. Also diese Klammer um Israel zieht sich immer enger zu. Das ist ein Beispiel, wo Jesus klar sagt, wenn der Feigenbaum zum Blühen bekommt, das ist ja passiert, Israel ist wieder zum Staat und er wird ja wiederkommen, wenn, und das ist das, was ich jetzt dazu noch sagen möchte, die Zeit der Nationen um ist. Wir wissen alle, dass das Volk Israel ist verblendet. Sie können Jesus nicht als ihren Messias akzeptieren, tun sie nicht. Paulus gibt sich viele Mühe, ja, in Briefen das zu schreiben, warum das so ist. Weil wir als Nationen, die ganze Welt, eine Gnadenzeit bekommen sollen, in der das Volk Israel dahin schläft, nicht mit dem Messias kennt. Als Volk, ja, es gibt auch Christen in Palästina natürlich, sie wachsen auch gerade, habe ich mir sagen lassen. Das Interessante ist hier, Jesus sagt sehr deutlich, wo er gerade über die Endzeit redet, das geht so lange, bis die Nationen, die Zeit der Nationen zu Ende ist. So lange geht es. Und diese Aussage, die beschäftigt mich sehr, weil ich hier sehe, ja, die Globalisierung ist die Voraussetzung, damit das geht. Alle Welt soll Jesus hören und sehen. Und wir haben ein riesiges Wachstum in den Entwicklungsländern, was Christen angeht. Aber auch eine riesige Verfolgung, haben wir immer wieder gehört. 100 Millionen Menschen werden verfolgt. Und diese Zeit der Nationen ist dann zu Ende, wenn alle Nationen das Wort Gottes gehört haben. Das ist so die Aussage, die wir daraus entnehmen können, ne? Grob. Und dann muss alles andere so weit sein, dass das Volk Israel, ne, plötzlich erkennt, das ist Jesus, indem er wiederkommt auf dem Ölberg. Wir wissen, in der Bibel steht einiges davon in der Richtung. Ich möchte das gar nicht weiter ausdehnen. Ein ganz anderes Thema ist auch diese Finanzkrise, die wir sehen. Ich hatte ein Blatt vorbereitet, ich habe es nicht mitgebracht. Es gab 12 Finanzkrisen schon in dieser Welt. 1600, etwas über die Tulpen, ja, von Amsterdam. Da gab es eine riesige Blase, alle handelten mit Tulpen und irgendwann stürzte das alles zusammen und viele Leute haben ihr Geld verloren. So fing es mal an, das gab es immer wieder mal, der Schwarze Freitag. 1929, wann es war, irgendwo in der Gegend in den USA. Das ist nur eines, wo die meisten Leute etwas drüber wissen. Aber in der Zwischenzeit passiert es immer schneller, diese Geschichten. Und wir sind im Moment dabei, nicht nur, dass vorher waren es irgendwelche Finanzkrisen, die sich aus kleinen Bereichen entwickelt haben. Dann gab es Finanzkrisen, weil irgendwelche Leute glaubten, da und da können wir jetzt unheimlich viel Geld verdienen. USA, die Eisenbahn zum Beispiel, war auch sowas. Es gab noch mehrere solche Dinge. In der Zwischenzeit sind nicht nur Banken pleite gegangen, sondern es sind auch ganze Finanzsysteme haben ein Problem. Riesige Probleme, Euro zum Beispiel. Und jetzt sind wir an einem Punkt gekommen, wo auch Staaten pleite gehen könnten. Und diese Entwicklung, ich will das einfach nur deswegen sagen, ist auch ein Zeichen dafür, dass wir in diese Endzeit näher kommen. Es ist die Globalisierung, die das wieder ermöglicht, was da gerade passiert. Milliardenbeträge rasen jeden Tag um die Welt. Und diese Dinge zeigen einfach nur, wir sollen wachsam werden. Und Jesus sagt sehr deutlich, wachet und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Stunde kommt, wo er wiederkommt. Ja? Wollte ich einfach nochmal weitergeben, damit ihr seht, das entwickelt sich alles irgendwo an dieser Stelle weiter. Und zum Schluss nochmal diese Aussage, die ich am Anfang vorgelesen habe. Bittet den Vater, dass er euch den Heiligen Geist gibt, sagt Jesus ganz persönlich. Und es kommt wirklich auf diesen Punkt an. Wir brauchen keine Angst haben für die Endzeit. Wir haben diese große Hoffnung, Jesus kommt wieder. Wir haben aber auch den Glauben, dass wenn uns hier etwas passieren würde, wir im Himmel sind. Wir haben Frieden durch den Geist Gottes in uns, auch wenn die Welt keinen Frieden hat. Wir haben Glauben, Hoffnung, wir haben Liebe, wir haben das, was der Geist Gottes wirkt. Und das sollten wir einfach als eine große Hoffnung mitnehmen, dass der Geist Gottes uns führt und leitet und diese Dinge tut. In den Sendschreiben wird jeder Gemeinde am Ende dieser Satz gesagt: Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Jeder Gemeinde wird das gesagt. Und ich bitte euch, betet um mehr Geist Gottes, denn das ist Jesus. Es geht hier nicht um irgendetwas Fantasievolles. Es geht um die Realität Jesus in unserem Leben, in der Gemeinde. Und dass sich da das offenbart. Wir könnten jetzt noch die klugen Jungfrauen darüber nachdenken, dass sie Öl in der Lampe haben, wenn Jesus wiederkommt. Es geht hier auch wirklich darum, ich wollte eigentlich zwei Dinge mitbringen, eine Lampe und ein Krug in der anderen Hand. Beide sind voll. Und das Gebetsleben mit Jesus füllt diese Krüge. Tut es und bittet den Heiligen Geist, in euch zu kommen. Ich habe eine tolle Erfahrung gemacht, ich habe das schon mal erzählt, als ich im Krankenhaus war und einen Nierenstein, der sich irgendwo auf dem Leiter zur Blase festgesetzt hat. Ich kam ins Krankenhaus und die Leute haben mir dann alle erzählt, dass sie 14 Tage mindestens da bleiben müssen. Einige hatten das schon mehrfach erlebt. Und ich habe dann Gott so erlebt im Krankenhaus und am zweiten Morgen früh, da kam dann plötzlich, spürte ich Gott in meiner Nähe. Und es ging darum, ein reines Herz zu haben. Wenn du im Krankenhaus liegst, dann bittest du Gott, gibt es irgendetwas in meinem Leben oder wenn du ein Problem hast, was dir nicht gefällt. Ich brauche die Notwendigkeit, dass ich die Kleider, wie es in der Offenbarung heißt, die weiße Schar, was haben die gemacht? Die haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen. Und deswegen sind sie im Himmel. Das zu tun, also mit Jesus da unterwegs zu sein. Und wenn wir zum Abendmahl heute gehen, sollten wir genau das mit berücksichtigen. Das Blut des Lammes macht uns rein. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du wirklich bitten, Geist Gottes, komm. Und ich habe das dort gemacht am Morgen, hatte riesige Schmerzen. Und ich habe gebetet, Geist Gottes, komm, zerstöre diesen Stein. Komm, zerstöre den Stein. 5 Minuten lang, für mich so gesagt. Und plötzlich war alles weg und die Ärzte haben nichts gefunden und ich konnte, einen Tag später haben sie dann alles untersucht, sie haben nichts mehr gefunden und ich konnte nach Hause gehen. Ich habe es deswegen jetzt gesagt, um einfach nochmal zu verdeutlichen, bittet den Vater um den Heiligen Geist. Der wird euch stärken, euch führen, euch leiten. Nichts Komisches tun, sondern euch helfen. Darum geht es. Amen.